Starre Cast. Ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg.
Hi, ich bin Johanna von den Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg und ich sitze hier heute zusammen mit Monika, die im Wahlkreis 4 in Friedrichshain antritt und euch sicherlich schon bekannt ist, aber ich gebe ihr trotzdem noch mal kurz die Gelegenheit, sich vorzustellen.
Ja, hallo Johanna. Mein Name ist Monika Herrmann, nicht ganz unbekannt in dem Bezirk. Ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Bezirksregierung und davon 8 Jahre Bezirksbürgermeisterin und trete jetzt an im Wahlkreis 4 in Friedrichshain für Friedrichshain-Kreuzberg, um all die Erfahrungen, die ich jetzt auf der Bezirkspolitik gesammelt habe, und auf meinem Zettel stehen viele Dinge, wo ich sage, oh, das müssen wir jetzt im Land verändern, genau, um da jetzt sozusagen für den Bezirk weiterzumachen.
Sehr schön. Friedrichshain ist ja da, Friedrichshain-West ist ja der Teil. Das fängt so ein bisschen so, ja, quasi nördlich der Spree, dann bis hoch zum Volkspark am Friedrichshain. Und im Westen begrenzt durch die Warschauer, später durch die Petersburger Straße und dann noch so eine kleine Ecke da oben. Was ist das, was in dem Bezirk so gerade am relevantesten ist für dich?
Ja, nicht ganz spezifisch sicherlich für den Wahlkreis, weil es gilt für den ganzen Bezirk, aber schon auch wiederum spezifisch für den Wahlkreis. Wir haben hier eine sehr heterogene Einwohnerinnenschaft, also Menschen, die schon seit vielen Jahrzehnten in Friedrichshain wohnen. Wir haben hier auch gebürtige Friedrichshainerinnen. Das ist ja in Berlin nicht so oft, dass man gebürtige Menschen trifft. Ich bin auch gebürtige Berlinerin. Also wir haben auch gebürtige Friedrichshainerinnen hier, die, wie gesagt, schon viele Jahrzehnte hier leben. Wir haben sehr viele junge, zugezogene Familien hier. Wir sind in Friedrichshain-Kreuzberg der jüngste Bezirk von ganz Berlin und das ist ganz besonders auch in meinem Wahlkreis zu finden. Also wie gesagt, sehr viele junge Familien, die nicht sind alle zugereist, aber viele davon sind zugereist. Das andere Thema ist, dass wir viel Themen haben mit bezahlbaren Mieten. Es ist viel gebaut worden in Friedrichshain, aber es sind viele Eigentumswohnungen in Friedrichshain gebaut worden. Das heißt also, wir haben hier schon auch das große Thema der Verdrängung, dass die Mieten eben immer teurer werden und dass dann natürlich auch Menschen, gerade wenn sie schon älter sind, dann in der Gefahr sind, auch den Bezirk verlassen zu müssen und ihre gesamte soziale Umfeld sozusagen auch zu verlieren. Wir haben hier in Friedrichshain auch ein großes Thema, wenn es um Verkehr geht. Wir haben einen sehr dicht besiedelten Bezirk. Wir haben eine sehr, sehr, sehr dicht besiedelte Straßen mit Autos. Wir haben hier mehrere große Durchgangsstraßen. Die Frankfurter Allee ist mit die schadstoffbelastetste Straße in ganz Berlin. Also wir haben mehrere große Straßen, wo der Durchgangsverkehr durchläuft. Und da denke ich schon, das höre ich auch von vielen Leuten, die hier wohnen, die sagen, kann man da nicht was machen, das geht so nicht weiter, weil es ist ja auch sehr gesundheitsriskant, vor allen Dingen, wenn du mit Kindern hier auch wohnst.
Ja, das ist ja auch wirklich eine Belastung für die Gesundheit. Das zeigen ja auch immer mehr Studien. Das ist wirklich, also gerade an diesen großen Straßen, wo dann auch vielleicht die günstigeren Wohnungen sind oder so, dass das wirklich langfristig eben eine erhebliche Belastung ist. Was sind da die Wege? Wie kann man das ändern? Wie können wir da rangehen?
Also einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir tatsächlich zur Kenntnis nehmen, dass die Verkehrsfrage auch eine soziale Frage ist. Also du hast es gerade angesprochen, an den Hauptverkehrsstraßen wohnen in der Regel oder sind die Wohnungen in der Regel nicht so teuer. So. Das heißt, wir haben dort deutlich mehr, also prozentual mehr Menschen leben dort, die ein geringes Einkommen haben. Das heißt auch, dass sie nicht so ohne weiteres umziehen können. Das ist ja in Berlin eh schwierig, in unserem Bezirk fast unmöglich.
Allerdings.
So, und von daher kann man jetzt nicht sagen, naja, okay, also wenn es dir zu laut ist, dann zieh doch weg. Das ist halt keine Antwort, weil die Menschen gar nicht wegziehen können. Also müssen wir tatsächlich umsteuern. Der eine Punkt ist, dass wir gerade bei den Hauptverkehrsstraßen auch schauen müssen, dass wir auf allen Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 bekommen. Das kann das Land Berlin nicht ganz alleine entscheiden. Da ist auch der Bund gefragt, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. dann, wenn wir die Hauptverkehrsstraßen entlasten wollen, müssen wir vor allen Dingen in den Außenbezirken Alternativen anbieten, dass die Leute, ne, dreist, sie wohnen tatsächlich ein bisschen ländlich und da ist der ÖPNV ja oft leider immer noch sehr schwierig, auch in Brandenburg, dass sie dann vielleicht mit dem Auto zur S-Bahn fahren, sich dann in die S-Bahn setzen und in die Stadt reinfahren, weil auch Friedrichshain ist gut angeschlossen an das S-Bahn- und U-Bahn-System. Also von daher, wir haben ja am Ostbahnhof sogar einen regionalen Verkehr. Also da geht was sozusagen, aber die Angebote müssen natürlich dann in den Außenbezirken auch entwickelt werden. Wir brauchen deutlich mehr sichere Radinfrastruktur. Wir haben leider ja auch vor kurzem eine tote Radfahrerin bei uns im Bezirk zu beklagen, weil eben illegal geparkt worden ist auf einem Radstreifen.
Das ist kein Kavaliersdelikt.
Das ist kein Kavaliersdelikt, nee. Das ist auch etwas, was ich ganz interessant finde, dass auch gerade so Parteien oder Politikerinnen, die so auf Sicherheit für Berlinerinnen und Berliner setzen, die immer sehr ermahnen, dass man Recht und Gesetz beachten soll, dass da bei denen allerdings immer die Straßenverkehrsordnung ausfällt.
Das ist doch an der Stelle recht auffallend, ne?
Ja, das finde ich auch sehr auffallend. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Und da müssen wir auf alle Fälle... das ist dann keine Frage mehr der Infrastruktur, ne? Sondern das ist eine Frage tatsächlich, dass Ordnungsämter und Polizei den ruhenden Verkehr, da ist besonders das Ordnungsamt auch gefragt, den ruhenden Verkehr zu kontrollieren haben und nicht mit so einem Verständnis und dann kriegst du vielleicht mal eine Mahnung, allerhöchstens ein kleines Zettelchen, so, ne? Das kostet ja auch alles bei uns nicht die Welt in Deutschland und das geht natürlich nicht. Ja? Also ich würde da deutlich, die Strafen müssen angezogen werden und es muss deutlich mehr abgeschleppt werden. Also ich würde sehr viel restriktiver abschleppen. In den Kiezen selber, da drückt sich dann der Durchgangsverkehr auch durch. Wir haben viele Menschen, die sich bei uns auch beschweren, dass letztendlich es laut ist, es auch abends laut ist, weil man dann mal richtig durchdröhnt sozusagen. Wir haben viele Leute, die Sorge haben, dass ihre Kinder, also mit ihren Kindern auf die Straße zu gehen, dass sie Angst haben, gerade in der Nähe von Spielplätzen letztendlich, dass da was passiert. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in Friedrichshain West eine erste Initiative für einen Kiezblock haben. Mhm. Kiezblöcke sind im Grunde Wohnquartiere, wo wir versuchen, mit veränderter Infrastruktur, also Poller, Einbahnstraßensystem etc., den Durchgangsverkehr rauszuhalten. Ja, das will ich auch nochmal betonen. Es geht um den Durchgangsverkehr, der da tatsächlich...
Es geht nicht um die Anlieger, die nach Hause wollen.
Genau,
oder irgendwie
es geht nicht um die Anlieger, es geht nicht um die, die was zu liefern haben. Also natürlich kriegen Frau Meier und Herr Schulze weiterhin ihr Päckchen von DHL und der Pflegedienst kann kommen, etc., etc. Ja, und der kleine Laden kann auch beliefert werden. Man kann es aber regulieren. So, ne? Und da machen wir uns hier bei uns im Bezirk sehr auf den Weg. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch eine Initiative in Friedrichshain-West haben. Wir haben doch am Ostkreuz auch noch eine große Initiative, also schon zwei, aber ich bin mir sehr sicher, das werden nicht die zwei einzigen bleiben. So, und dann kommt aber ja immer was dazu, das finde ich ganz interessant, diese Kiezblock-Initiativen fangen immer an mit Verkehrsthemen, so. Und dann ist schon so, naja, aber wie ist denn die Aufenthaltsqualität? Ne? Alle Straßen sind zugeparkt und wir haben hier kleine Gehwege und ja, wir haben einiges Grün, wir haben auch einiges Grün hier im Wahlkreis.
Aber auch viele, die es nutzen wollen. Ne?
Genau.
Also Familien mit Kindern, Menschen mit Hunden, Leute, die zum Sport rausgehen.
Vielleicht müsst ihr auch nicht so weit gehen, sondern wisst einfach auch, dass das Kind draußen vor die Tür gehen kann.
Ja.
So, dass wir uns, dass dann sehr schnell die Diskussion ist mit der Aufenthaltsqualität. Also weniger Autos, die Parkflächen, wo Autos stehen. Es ist ja kein Rechtsanspruch, den du hast, dass du vor deiner Tür ein Auto hast.
Also dass 96% der Zeit nur rumsteht und nicht bewegt wird.
Das ist das Problem, ne? Dass die Dinger sowieso nicht genutzt werden. So, und dass die Leute sagen, ja okay, ich will aber vielleicht draußen sitzen mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn und einen Kaffee trinken oder meine Kinder spielen im Buddelkasten oder da soll mir Grün hin. So, ne? Und so kommen wir dann in die Diskussion, ne, von der Verkehrswende, kommen wir dann in die Aufenthaltsqualität rein. Wir kommen auch immer in das Thema Mieten rein. Auch das ist so, ne, weil wir sind, wie gesagt, sehr gentrifiziert bei uns im Bezirk. Auch Friedrichshain-West ist davon sehr stark betroffen. So, dass sehr schnell es auch darum geht, ja, wir wollen in der Nachbarschaft aber auch zusammenbleiben. Dann kommt das Thema Klimaschutz ganz schnell dazu. Ne, können wir mehr entsiegeln? Muss der Parkplatz, also ein großer Parkplatz, muss der sein? Kann der nicht begrünt werden? Wie sehen eigentlich unsere Spielplätze aus? Und so weiter und so weiter. So. Und dann ist man mittendrin sozusagen.
Ja, eigentlich, ne, wieder Politik vor Ort im Kiez, wie wollen wir hier eigentlich zusammenleben?
Genau, das finde ich, nämlich gut, dass wir zunehmend wieder die Bewegung haben, dass die Leute, also wir hatten das ja sowohl in Friedrichshain, im Ortsteil Friedrichshain, aber auch im Ortsteil Kreuzberg, hatten wir natürlich vor vielen Jahrzehnten immer auch Menschen, die sich für ihren Kiez engagiert haben. So, ne? Und dann kann ich mal sagen, ich glaube, dann, ich weiß nicht, was passiert ist, aber das erschlaffte dann so ein bisschen. Ne? Und wir hatten immer so den Eindruck, naja, jetzt sind viele Leute so mit sich beschäftigt. Im Guten wie im Schlechten, muss ich dazu sagen. Und das verändert sich gerade massiv. Also schon etwas länger, das ist jetzt nicht ganz neu, aber das verändert sich jetzt seit einigen Jahren, dass sich die Nachbarschaften wieder zusammentreffen, dass die halt nicht nur Kaffee zusammen trinken, sondern auch zusammen Pläne machen, dann am Bezirksamt anrufen, entweder die Bürgermeisterin oder Menschen aus der Verwaltung, mit denen reden wollen. Wir wollen das hier jetzt anders haben. So. Und das ist für mich ein ganz optimistisches, sozusagen eine ganz, ganz optimistische Entwicklung, dass dieses Individualistische, was ja sehr stark ausgeprägt war und zum Teil ja auch noch ist, dieses Ich, ne? Ich und meine Freiheit, was, ob die jetzt andere beeinträchtigt oder nicht, das ist mir egal, Hauptsache ich kann mich durchsetzen, so, und das fängt in vielen Bereichen an aufzubrechen. So, ne? Und nur so kriegen wir ja eine Gesellschaft auch tatsächlich miteinander hin. Also wenn jeder nur für sich und seine Freiheit
klar,
macht,
diesen, klappt's, ne, nicht. Diesen Zusammenhalt und die und diese auch diese Solidarität und eben dieses, lass uns das gemeinsam machen. Weil wir sind halt keine Inseln, die einfach nur irgendwo so vom Meer umtost werden.
Genau.
Sondern wir sind,
allerdings ist es auch so, dass nicht alle denn damit einverstanden sind. Ne? Das haben wir ja hier auch in Friedrichshain, sowohl im Samariterkiez, wo wir die Diagonalsperren gesetzt haben, aber auch in der Krautstraße, wo wir praktisch zwei Spielplätze haben und die miteinander verbunden werden und 50 Meter Fußgänger drin, Zone eingerichtet worden ist. Ja, da sind ein Teil der Anwohner, muss ich dazu sagen, sind da schon sehr erbost, weil das ist eine Veränderung, sagen wir mal so, die ihnen nicht sofort, für sie nicht sofort einleuchtend ist, so, ne? Allerdings ist es auch so, dass ich zum Beispiel ganz viele Mails und Briefe bekomme von Anwohnenden dort, die wahnsinnig froh sind, dass wir das machen. Und zwar nicht nur Leute mit Kindern, die sind natürlich ganz besonders froh, weil die immer so ein bisschen Angst haben, wenn die Kinder da von Spielplatz zu Spielplatz hüpfen. So. Die Spielplätze sollen ja auch saniert werden und dann soll das richtig schön sozusagen eine Grün-Oase-Spiellandschaft werden. Wir haben auch eine Beteiligung jetzt schon mit Kindern gemacht und Jugendlichen, also Eltern waren auch zum Teil dabei. Ich glaube, das wird ganz schön. So, und die freuen sich total, ne? Und jetzt müssen wir natürlich aber auch damit umgehen, dass es Leute gibt, die finden das alles total doof. Ja? Und das ist ganz interessant, dass man weltweit, wenn Mobilitätswende-Konzepte umgesetzt werden, dass weltweit die sagen wir mal, die Veränderungsskepsis
groß ist. Aber groß, wenn es dann erstmal da ist.
Genau, so ist es.
Ja.
Die Anmerkungen, die kritischen Anmerkungen, das Infragestellen, das klappt aber nicht, das ist auch weltweit, sind es die gleichen Argumente. Und das finde ich so faszinierend.
Das ist ja wirklich
so
spannend, ja.
Und dann ist halt auch weltweit die Erfahrung. Und deswegen, glaube ich, können wir da auch ganz zuversichtlich dann auch miteinander sein, dass es gar nicht lange dauert, wenn es dann umgesetzt ist, dass die Menschen sich wohler fühlen. So,
ja, ne? Und dass vielleicht auch Sachen dazukommen, die man jetzt selber gar nicht so erwartet hätte. Also ich wohne auch in der Nähe von einem jetzt gerade verkehrsberuhigten Platz in Kreuzberg und da stehen jetzt außen so Tischtennisplatten. Und ich habe im Leben vorher noch nie Tischtennis gespielt. Ich hätte gar nicht gedacht, ich brauche da eine Tischtennisplatte. Aber jetzt war ich viermal da. und ich habe richtig schnell was gelernt. Und ich glaube, jetzt werde ich öfter wiederkommen.
Ja,
und so
genau.
Kommen dann, ne, also da nutzen, glaube ich, das geht, glaube ich, vielen so, dass man das dann nutzt, vielleicht auch auf andere Art und Weise nutzt, als man sich jetzt vorher vorgestellt hat.
Ja, ne, also ich hatte dann auch mit einigen der Menschen, die da protestieren, auch gesprochen, habe gesagt, naja, gibt es dann auch, ne, das soll jetzt nicht nur eine Aufenthaltsqualität für die Kinder sein, sondern, also es sind viele ältere Menschen, die da auch wohnen, so, ne, und die gucken natürlich, wie komme ich denn zu meinem Haus, ne, also, ne, ich kann nicht mehr ganz so gut laufen und wie ist das, sind ja alles Fragen, die sind auch berechtigt, die muss man ja auch diskutieren. Und ich sage, naja, es soll auch eine Aufenthaltsqualität jetzt für ältere Menschen geben, so, ich setze mich nicht draußen auf eine Bank. Ja, ich bin mir sehr sicher, die Person wird sich draußen auf die Bank setzen, wenn die Bank da ist. Ne? Ja. So, und das sind so, das sind mühselige Sachen, das ist klar, weil halt die Vorstellungen, wie es sein wird oder wie es sein könnte, kann sich nicht jeder machen. Das finde ich aber auch legitim. Das andere ist aber auch, warum wir weniger, also wir sprechen einfach bei der Mobilitätswende nicht mehr übers Ob, sondern wir sprechen übers Wie.
Das brauchen wir auch. Also ich meine, genau. Wenn wir nicht mal hier ein paar Straßen verändern können,
also wir haben ja, genau, weil es ist einfach, der Verkehr ist einer der größten Verursacher von CO2. Ja. So, ja. Und der Individualverkehr hat sich eben nicht verringert, sondern die Leute kaufen ja auch zum Teil wieder mehr Autos. So, ne? Und das ist
und
so,
gleichzeitig sind sie von den Autos genervt, die draußen rumstehen.
Gleichzeitig sind sie genervt. Genau, also immer die Autos der anderen. Ist auch klar. Aber wir haben gar nicht die Wahl zu sagen, ob wir es ein bisschen Verkehrswende wollen oder denn lieber doch nicht. Ne? Also wir sehen ja jetzt, im Sommer haben wir ja gesehen, was das bedeutet. Und ich meine, wir sind im dritten Hitzesommer. Wir haben
Grundwasserpegel schon total im Keller.
Genau, so in anderen Teilen der Republik haben wir sozusagen sintflutartige Katastrophen. Und auch außerhalb von Deutschland, ne? Also in Nordeuropa, in Osteuropa und so weiter. Und auch in anderen Ländern, also überall. Letztendlich merken wir, dass die Erde eben wärmer wird. So, ne? Und wir haben keine Chance, und darüber jetzt noch 5 Jahre drüber nachzudenken, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Ne? Also die Daten sind da, wir wissen, was wir tun müssen. Und der Punkt ist, deswegen haben wir ist Mobilitätswende so mehrgleisig. Ne? Also einerseits geht es um Neuverteilung des Platzes, also die Leute, die zu Fuß gehen. Ich fahre Fahrrad, ich will auch meinen Platz haben. So, ne, das ist also das sehr, und Aufenthaltsqualität letztendlich, dass wir das nicht alles mit Autos zustellen, weil es ist öffentlicher Raum, den
genau,
müssen wir
auch
neu.
Genau, da sind wir wieder bei der sozialen Frage.
Da sind wir bei der sozialen Frage, so ist es. Und dann ist auch ganz klar, das merkt man auch mal selber, wenn es ganz heiß ist, man geht durch eine Straße mit sehr vielen Bäumen oder im Park.
Ne? Oder durch eine ohne.
Oder durch eine ohne. Und da merkst du hier schon in Berlin, ne, was das für ein extremer Unterschied ist. So. Und die Stadt heizt sich halt zu sehr auf. Und durch die Autos, also selbst einfach, dass der Blech steht, ne, heizt sich das auch auf. So, dann haben wir, Grundwasser hattest du schon angesprochen, wir haben ein großes Problem, dass zu wenig Wasser versickert. So. Also wir müssen auch ganz massiv entsiegeln. Also wir müssen diese Stadt tatsächlich umbauen. So. Und da haben wir eben auch keine Zeit mehr. Also alles so lustige Sachen wie 2050 oder so, das ist illusorisch. Ja. Und was ja auch ist, es sind ja auch, vielleicht hat man sich da auch zu lange selbst belogen. Ne? Also dann, naja, ich bin ja jetzt schon alt und naja, mal gucken, ne, was dann ist. Und das dann ist jetzt halt da.
Ja.
So, ne?
Das dann ist jetzt da. Das dann ist da, das dann ist aber auch schneller da und auch, ne? Also
ja.
Wenn du jetzt
in
10 Jahren gesagt hättest, dass es jetzt schon so spürbar ist, dann hätte ich auch gedacht, naja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen dramatisch, aber es ist da, es ist spürbar, es ist absolut dramatisch.
Und das verschnellert sich noch, ja. Ne, weil die Polkappen schneller schmilzen als angedacht. Und wir haben ja noch die ganze Situation mit dem Permafrost in Sibirien, ja. Der so, dann kommt nochmal richtig viel CO2 nach oben.
Ja, ich habe gestern ein Interview gelesen mit einem Klimaforscher, der meinte, mit den ganzen Sachen, die jetzt passieren, also zum Beispiel diese Hitzewelle im Nordwesten der USA, dann die Flut im Rheinland, in der Eifel, dass es alles 10 Jahre schneller da ist und 10 Jahre schneller dramatisch ist, als er gedacht hätte. Und das macht schon Angst.
Ja, und dann will ich aber auch noch eins sagen, weil einige Leute dann auch versuchen sich so ein bisschen, ne, dann denken sie, naja, okay, dann halt keine Verbrennermotoren mehr, machen wir E-Autos. So, huhuhu. Und dann ist ja alles schön und sauber. Ne? Und da kann ich nur sagen, es geht eben nicht nur um Luftverschmutzung und CO2, sondern es geht eben auch um Platz.
Ressourcenverbrauch,
Ressourcenverbrauch, Energie. Genau. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, die Batterien, die sind ja nicht PC und die sind ja nicht sauber. Ja? So, und es sind, Ressourcenverbrauch hast du angesprochen, es sind halt auch Materialien, die immer seltener werden. Also es ist ein bisschen wie mit dem Erdöl, kann man auch sagen. Ja? So, also von daher geht dieses Wachstum, Wachstum, mehr, mehr, Wachstum, Wachstum, Wachstum ist halt, also ich glaube, die Grenze ist halt für bestimmte Dinge und für bestimmte Ressourcen jetzt erkennbar. Ja. So, ne? Weil es ist so ein bisschen wie beim Luftballon, denke ich immer. Ne? Also du pustest den auf und irgendwann platzt er halt. Ne? Also dieses ewige Wachstum, das haben wir Grünen ja eh immer schon in Frage gestellt.
Ja. Genau. Ne? Ja, und es ist ja auch, also was macht es, also was verlangt es auch von uns Menschen ab, ne? Immer dieses ewige Wachstum, wir müssen mehr verdienen, mehr arbeiten, mehr dies, mehr das. Und dann eben auch gleichzeitig, weiß nicht, leben wir vielleicht in immer teureren Städten, die von uns verlangen, dass wir dann eben noch mehr Zeit, also in Lohnarbeit stecken. Und das einfach so rumzudenken, ne? Also zu schauen, wie können wir gemeinsam, auch hier vor Ort, auch hier im Bezirk, einen Ort schaffen, einen Ort zum Leben, wo der eben nicht diese ständige Kommodifizierung, diese ständige Maximierung von Profit und Zeit und Geld verlangt, sondern eben auch wirklich so andere Lebensentwürfe, die vielleicht entschleunigter sind, die mehr Zeit für Beziehungen, für Freunde, für Kinder beinhalten, wirklich ermöglicht. Und wie kann das aussehen direkt um uns herum?
Ja, genau. Und das sind, ich glaube, und das ist auch, warum es so eine heftige Gegenwehr gibt, wenn wir sozusagen das auch draußen postulieren und sagen, okay, das ist steht einerseits im Wahlprogramm, andererseits sind wir ja auch offensiv in der Politik damit, und das macht halt ganz viel Angst den Leuten. So. Und deswegen ist halt auch so viel Gegenwehr. Bei den anderen, bei diesen, die Kampagnen organisieren, da ist es natürlich nicht die Angst, dass sie sich ändern müssen, sondern es ist die Angst, dass die Fleischtöpfe sozusagen zu sind und sie nicht mehr in der Form profitieren können. So. Und wir sind am Anfang, das muss man auch nochmal sagen, ne? Also das, was wir jetzt ja nur ganz grob skizzieren, das ist eine tiefgreifende Veränderung. So, ne? Und das ist auch nicht in 4 Jahren oder in 5 Jahren abgeschlossen. So, das muss man auch einfach wissen. Aber wir sind am Anfang des Transformationsprozesses. Ja? Und interessant finde ich, dass auch also die Konservativen und Neoliberalen, also CDU, FDP, auch die SPD, sagen ja immer, ja, bestimmte Dinge wie Klimaschutz müssen wir jetzt mal nicht übertreiben, weil die Wirtschaft. So. Große Teile der Wirtschaft haben das aber schon längst verstanden. Ja, ja, die sind schon im Transformationsprozess drin. So, ja. Also wenn das jetzt also eine Wirtschaft ist, die jetzt geschützt werden soll, die sich hartnäckig weigert.
Ja, dann geht es um bestimmte Branchen.
Genau, und dann kann ich nur sagen, ja, Leute, das ist halt von früher so, ne? Und wir sehen ja auch, mit welcher Gewalt und Macht die dann auch versuchen, am Leben zu bleiben. Ne? Also dieses, dass der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, er ist ja nicht alleine, also auch in Bayern wird es ja zum Teil so gehandhabt, im Grunde die Windräder ausgeknipst hat. Ja? Das ist natürlich das Lobbygeschenk.
Aber gleichzeitig sollen wir ja bitte die führende Wasserstoffnation Europas werden. Aber ne, der Wasserstoff soll ja grün sein, also muss er mit Windkraft oder mit Solarenergie hergestellt werden. Aber die Windräder dafür, die bauen wir dann nicht.
Ja, Johanna, genau. Also erstmal haben wir ja RWE, ne, als großer Partner von Herrn Laschet, die natürlich auch Druck ausüben. Aber ich glaube ja, oder ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass einige, die politisch Verantwortung tragen und über Wasserstoff reden, dass die nicht genau wissen, was das ist. Und vor allen Dingen, dass die gar nicht wissen, wie man zum Wasserstoff kommt. So, ne? Weil es ist genau, du, wie du sagst, du brauchst Energie, um Wasserstoff zu erzeugen. So, ne? Genau. Und wenn ich dann wieder auf die alte Energie setze, dann wird
dann
das nichts mit dem
rein gar nichts.
Genau, also, so ist es. Ja. Ganz genau so ist es. Aber wie gesagt, also Wasserstoff, das hört sich immer so an, ach ja, ne, so, ach, Wasser ist
saubere,
da.
Tolle Ding, was genau. Überall ist.
Wasser ist ja da, also kann es ja nicht schön sein.
Das ist auch das kleinste Molekül, das diffundiert durch alles, sogar durch Metall.
Ja.
Ja, muss man erst mal speichern.
Genau. Ja, das mit dem Wasserstoff, genau. Naja, und das ist ja auch mit dieser, ne, man setzt auf Technik, das wird uns ja auch so verkauft, ne, also von sowohl von FDP und CDU, aber wie gesagt.
Den brauchen wir auch, aber es ist halt nicht
ja,
alles.
Aber also sie schalten ja gleichzeitig die Technik genau. ab.
Ja. Ne?
Also, wir hatten in der Solarenergie, die
das waren wir führend, da sind die
80.000 Jobs sind da verloren gegangen.
Genau, ne? Windenergie, jetzt
sind 160.000, oder? Glaube ich.
Ja,
okay, das muss ich jetzt mal gucken. Aber so ungefähr
in
der Größenordnung.
Wir hätten jetzt in 20 Jahren, wenn wir das ganz massiv ausgebaut hätten, wären wir jetzt sozusagen zu 100%
ja.
Mit sauberer Energie unterwegs. So, ne? Das ist ja noch Wasserkraft. Und wir haben ja, es gibt ja verschiedene Methoden. So, und deswegen stimmt es eben auch nicht, wir sollen auf die Technik warten. Also das Flugtaxi wird nicht die Technik sein zum Klimawandel, zum Klimaschutz, sondern es sind genau die Dinge da. Und wir, wie gesagt, wir waren auch führend in der Welt, nicht nur in Europa. Und die sind alle ausgeknipst worden. So, ne?
Ja.
Das heißt also, wenn man sagt, warte mal auf die Technik, Johanna, jetzt ihr Jungen, bleibt mal ein bisschen ruhig und, ne, und werdet mal nicht so ungeduldig. Wir warten auf die Technik, dann kannst du sagen, ja, klar, aber die habt ihr gerade abgestellt.
Genau.
So.
So ist das.
Auf welche Technik ich da warten soll, weiß ich nicht.
Und das sind aber auch, ne, also das ist ja auch diese mehr saubere Energie ist absolut mehrheitsfähig. Ja? Also ganz, ganz viele von den Transformationsprozessen, die wir brauchen, die wir wollen, sind mehrheitsfähig. Aber das, was dann politisch nochmal so vorgeschlagen wird oder ne, auch gerade zum Beispiel wie damit umgegangen wird, was dann als politisches Angebot letztlich gemacht wird, auch von großen Volksparteien, ist dann eben auch gar nicht unbedingt immer daran orientiert. Ne? Und da ist eben ja der Kohleausstieg, denke ich, auch das beste Beispiel für.
Ja. Und warum ist jetzt, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, scheinbar aber nur von Friedrichshain, aber nur scheinbar. Naja, also wenn wir zum Beispiel tatsächlich diese richtig heißen Sommer haben, ne? So, das ist für viele Menschen, und wie gesagt, hier im Wahlkreis wohnen ja durchaus auch viele ältere Menschen, so, ne?
Ist dramatisch.
Ist es dramatisch. So, ne? Also es sind auch Todesfälle, werden verzeichnet, weil die Menschen einfach die Hitze nicht aushalten, weil der Kreislauf abkippt etc. Und wir müssen ja nicht gleich über das Sterben reden, aber das Aushalten bei 30, 35 Grad.
Und die langfristigen Gesundheitsfolgen. Ne?
So,
also ich lebe auch in einer Wohnung, die im Sommer gut und gern mal auf 29 Grad geht oder so.
Genau.
Und wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, ich wäre jetzt nicht Ende 20, sondern vielleicht Ende 60 oder so, dann ist das nochmal was, also das muss man halt auch erstmal wegstecken.
Genau. So, ne? Also von daher ist das ist keine abstrakte Diskussion, die wir hier führen, sondern es ist ganz unmittelbar, sind hier Menschen bei uns auch hier im Wahlkreis und im Bezirk und in Berlin halt ganz unmittelbar betroffen. Und deswegen müssen wir die Stadt halt abkühlen. So, ja.
Und das geht, ne? Das ist auch, das fand ich auch interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber du machst ein paar Bäume, Schatten, Verdunstung und du kriegst sofort so 3-4 Grad hin.
Genau.
2-3 vielleicht, aber manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie umfangreich das ist. Und das ist wirklich, das ist viel. Ne? Wenn es 30 Grad ist, sind 10%.
Ja. Und wie gesagt, ne, haben wir ja gerade gesagt, also du merkst es auch, wenn du durch die jeweiligen unterschiedlichen Straßen gehst. Bei den Wohnungen ist es so, die sind zum Teil sehr unterschiedlich vom Niveau her. Also was sozusagen Hitze abhält und was Hitze nicht abhält, das ist auch ein Riesenproblem. Und auch da haben wir das Thema, auch deswegen ist es eine soziale Frage, weil natürlich in den teuren Mietwohnungen oder eben auch in den hochpreisigen
Eigentumswohnungen. Hat man einen Balkon, hat man keinen Balkon. Hast du einen Schrebergarten
so
oder nicht?
Ist es. Und du hast natürlich eine ganz andere, du hast Niedrigenergiehäuser, du hast eine ganz andere Dämmung und so weiter, du hast völlig andere Fenster, ne, so. Und das hast du halt in den etwas oder sehr günstigen oder etwas günstigeren Wohnungen, hast du das alles nicht, so, ne. Und dann die Aufenthaltsqualität, die wir schon hatten, aber das ist auch so, immer zu denken, naja, alle Leute können in Urlaub fahren. Auch da kommen wir ja zu dem Thema, ne, fliegen oder nicht fliegen, so. Und ich weiß auch von genügend Familien, die sich das mit dem Urlaub sowieso gar nicht leisten können. Auch deswegen müssen wir Aufenthaltsqualität im Bezirk noch mehr erweitern, weil die dann einfach zu Hause bleiben müssen. Und das andere ist auch, auch das wird gerne verfälscht dargestellt, weil die Menschen, die tatsächlich sehr wenig Geld haben, die haben gar kein Auto.
Ja.
So, ne? Also das wird ja immer so getan, als hätten besonders Menschen, die wenig Geld haben, ein Auto, ne? Und es ist halt genau so nicht. Genau. Und auch deswegen ist es wichtig, dass entweder sie sind zu Fuß unterwegs oder eben auch mit dem Rad. Also der ÖPNV muss entsprechend ausgebaut sein. Und du musst natürlich auch sichere Verkehrsinfrastruktur anbieten für uns alle. Ja. So, und
weil ja, wir aber eben auch viele für den Fußverkehr.
Haben, genau, weil wir halt viele Leute haben, die sich halt zu Fuß oder mit dem Rad damit unterwegs sind. So, und ja. dann haben wir außerdem noch, und das wird auch gerne ein bisschen übersehen, deswegen ist mir das mit dem Fußverkehr jetzt auch nochmal sehr wichtig. Ich weiß, dass Friedrichshain-Kreuzberg jetzt gerade so ein bisschen mit dem Radverkehr oben auf ist, ne, Pop-up und so, aber ich gucke schon, und das ist hier auch im Bezirk, weil wie gesagt, hier im Wahlkreis haben wir ja auch eine gewisse Anzahl oder prozentual Menschen, die älter sind, weil du brauchst natürlich auch gute Fußwege, also nicht nur was Ampeln und Zebrastreifen betrifft.
Breit genug und barrierefrei.
Und barrierefrei, genau, weil die Leute eben, also alle Leute, die irgendwie gehbeeinträchtigt sind. Ja. So. Und mit dem Rollator kommst du über 2 Zentimeter Stufe einfach. Wenn du keine Kraft im Arm hast, kommst
und
du gar nicht rüber.
Und da vielleicht noch die Einkäufe drin sind oder genau. sowas. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. So, ne?
Also da ist sehr, sehr, sehr viel Luft noch nach oben in Berlin. Ja, aber es ist ja auch 30 Jahre, muss man ja auch sagen, mehr oder weniger nichts
Verkehr
gemacht worden.
Fürs Auto, genau. ne? Ja. Wo würdest du da ansetzen im Abgeordnetenhaus?
Ja, ich habe schon relativ viel auf dem Zettel, und jetzt fange ich mal ganz schnöde an. Wir haben mit der neuen Konstituierung des Abgeordnetenhauses gleichzeitig die Landesfinanzen neu aufzustellen. Also die Haushalte werden neu aufgestellt. So. Und das, glaube ich, wird das allererste sein, dass ich und wir Grünen, ich bin ja da Göttin sei Dank nicht alleine, dass wir Grünen, aber für mich ist es ein sehr wichtiges Thema beim Thema Verkehr, sehr genau gucken, dass die Mittel auf keinen Fall geringer werden, sondern sich tatsächlich noch weiter ausbauen. So. Also ich sehe ja, wir sind der kleinste Bezirk hier, ja. Und ja. wie viel Arbeit da noch drin steckt, um es so zu machen, wie wir gerade nur angedeutet haben. Ja? Und es kostet einfach sehr viel Geld.
Ja, man muss ne? Personen einstellen, die das planen, die genau. die Expertise mitbringen.
Genau, so. Ne? Das ist der Punkt. Das eine ist das Geld. Das andere ist, dass ich daran arbeiten werde, dass es nicht mehr ein Zufall ist, dass es nicht mehr so ist, dass wenn du in einem anderen Bezirk lebst, gar keine Verkehrswende erlebst. So, ne? Sondern mir ist es sehr wichtig, dass in ganz Berlin vergleichbare Standards entwickelt werden. Da habe ich ja meine langjährige Verwaltungserfahrung. Also ich kenne da schon ein paar Kniffe letztendlich, wie man das auch machen kann. Ja, dass Bezirke eben nicht mehr sagen können, das interessiert uns nicht. Oder ups, ja, haben wir nicht geschafft. Also da gibt es schon Mittel und Wege, da sagen wir mal ein deutlicher deutlicher zu sagen, auch als Landesregierung, dass das jetzt auch umzusetzen ist. Ja. So. Da habe ich von der Finanzverwaltung in den letzten Jahren sehr viel gelernt, als Bürgermeisterin. Genau, also das ist auch nochmal wichtig. Und das andere, was halt auch so mein Punkt ist, weil das man hört halt oft, dass Fahrradfahrende da sehr im sich aufregen, aber es gilt eben genauso auch für Menschen, die zu Fuß gehen, die immer wieder verzweifelt sind, und das ist das illegale Parken. Ja, denn wenn sozusagen der abgesenkte Bordstein, wo du mit deinem Rollator rüber willst, wenn der zugeparkt ist, kommst du halt nicht rüber. Ne? Wenn die Ecken so zugeparkt sind, dass du gar nicht gucken kannst, ob dein Auto kommt, ja. etc. Ne? Wenn die Genau, wir bleiben jetzt erstmal beim ruhenden Verkehr. Und da erwarte ich, dass die Ordnungsämter in Berlin und nicht nur das in Friedrichshain-Kreuzberg, das hat auch noch sehr viel Luft nach oben, was die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung betrifft, gilt aber für alle anderen Bezirke auch. Da möchte ich gerne der Stadt auch nochmal einen Vorschlag machen, wie man das anders organisiert. Damit Ordnungsämter beziehungsweise, dass die Kontrolle des ruhenden Verkehrs endlich in den Fokus kommt.
Ja. Und wie geht das?
Das geht zum Beispiel so, dass man in den Straßenämtern die Kontrolle verlegt, weil die Straßen bauen, haben auch Interesse daran, dass die Straßen funktionieren. Ja. Die haben eine andere Affinität. Ja. So, ne? Also ich will einerseits digitale Parkraumüberwachung einführen, damit auch dort regulär und nicht mehr illegal geparkt wird oder nicht bezahlt wird oder wie auch immer. Also wir brauchen einfach im Verkehr Recht und Ordnung. So, ja, ganz einfach. So, und bei den illegal Parkenden auf Radwegen, an Kreuzungen etc., an Übergängen, genau, da möchte ich gerne, dass im Straßenamt eine Gruppe eingerichtet wird, die dann tatsächlich nichts anderes macht als die Überprüfung. Weil das Ordnungsamt hat jetzt traditionell natürlich ganz viele Aufgaben. Ja. Und da fällt denn diese Aufgabe mehr oder weniger ein bisschen unter den Tisch.
Das ist vielleicht auch eine Entlastung. Ne?
Genau, so. Und im Ideal würde ich das sogar so machen, dass die Polizei dafür nicht mehr zuständig ist. Weil ehrlich gesagt, so unter uns mal, die Polizei hat auch oftmals was anderes zu tun, als Knöllchen zu schreiben. Ja, genau. So. Und ich würde gerne, dass in den Bezirken dann tatsächlich auch eine Fahrradstaffel eingerichtet wird, sodass die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mobiler und schneller unterwegs sind. Ja.
Also da kann man ganz viel machen.
Wie funktioniert diese digitale Parkraumüberwachung?
Also Deutschland ist da wirklich noch ein bisschen hinter Mond, muss ich sagen, ja.
Nicht nur dabei.
Ja, ich weiß.
Mit dem Internet zum Beispiel.
Genau. Genau, in anderen Ländern ist das schon üblich. Das heißt, in den Parkraumbewirtschaftungszonen ziehst du aus dem Automaten ein Ticket, wo du deine Autonummer eingegeben hast. So. Du kriegst in Frankreich kein einziges Ticket, wo du nicht eh schon immer deine Autonummer eingeben musst. So. Und dann ist diese Autonummer registriert.
Ja.
Nicht du, Johanna, bist registriert.
Aber die Autonummer.
Sondern die Autonummer ist registriert. Ne? So. Und dann legst du das auch so rein und dann kommt ein Scanner, also ein Auto, also in den Niederlanden und in England sind es Autos. Wir würden es gerne mit Lastenrad oder
Moped aber brauchst machen. Du das Gerät wahrscheinlich.
Genau, du brauchst ja. das Gerät und das scannt dann und dann sieht es Autonummer, bla bla bla, hat bezahlt, zack, und dann wird es sofort gelöscht. So. Ja. Und dann kommt es.
Dann werden nur die Autos, die nicht bezahlt haben,
genau,
merkt es sich, ne, überhaupt.
Du siehst ja dann, also es werden wirklich nur die Nummernschilder erfasst. Ja. So. Und wer nicht bezahlt hat, dann geht es dann automatisch in die Bußgeldstelle. So, ne? Und du brauchst dadurch deutlich weniger Personal. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, warum in Berlin die Parkraumbewirtschaftung noch nicht so ausgebreitet ist, wie wir das ja eigentlich wollten als Grüne auch. Ne? Wir wollten ja den ganzen inneren S-Bahn-Ring schon längst Parkraum bewirtschaftet haben. Aber das braucht so viel Personal, dass das ein Hindernis ist. Und du brauchst deutlich weniger Personal, also ein Fünftel vielleicht. So, das finde ich schon ganz ordentlich. Und vor allen Dingen, das ist eine sehr positive Bilanz aus Amsterdam. Wir haben mit Amsterdam gesprochen. Die Leute sind erstens zahlungstreuer.
Ja.
Und die meinen, sie können sich durchmogeln, die werden auf alle Fälle erwischt. Also es ist, du hast weniger Personalausgaben
und
du hast mehr Einnahmen.
Ja. So. Das Geld können unsere Bezirke ja auch gebrauchen.
Ja.
Ne? Also. Ja, spannend, was du alles vorhast. Was treibt dich so an? Du machst ja seit, weiß nicht, schon seit 3 Jahrzehnten Politik, glaube ich. Was ist das, wo du sagst, das zieht mich immer weiter, das möchte ich, deswegen bringe ich mich hier ein, deswegen mache ich das jeden Tag?
Ja, es ist tatsächlich so banal. Ich möchte tatsächlich die Welt ein klein bisschen besser machen. Das ist so. Genau. Also ich habe ja mit Jugendpolitik war ja bis jüngst sozusagen mein besonderes Schwerpunktthema. Da habe ich mit dem Team vom Jugendamt wirklich viel erreicht. Also wir stehen an der Spitze in Berlin, was die familienfördernden Angebote betrifft, was die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen betrifft, was die Organisation des Jugendamtes betrifft, was die Zufriedenheit der Mitarbeitenden betrifft und. Und das war eine wichtige Aufgabe. So, wir haben viel Konzepte entwickelt und auch umgesetzt, was Willkommenskultur betrifft, Vielfalt in unserem Bezirk, vorurteilsbewusste Erziehung etc. Also wir haben viel Dinge auch ausprobiert. Wir haben internationale Projekte gemacht, mit anderen Ländern zusammen, also Frankreich, Belgien, Kreuzberg. Ja, so. Wir waren im Europäischen Parlament mit unseren Ergebnissen eingeladen. Meine Kolleginnen sind Beraterin gewesen fürs Bundesministerium etc. Also wir haben schon viel gemacht und erreicht. Das ist in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, weil das sind so Themen. Was sagte der Herr Schröder mal? So ein bisschen Gedöns, und das ist leider, in der Presse ist es sehr schwer, das tatsächlich zu setzen. So, ne? Aber auch da haben wir schon angefangen, Dinge auszuprobieren, nachzusteuern, so, ne? Und so mache ich das jetzt ja mit dem Team vom SGA ja auch so. Das Straßen- und Grundflächenamt habe ich jetzt seit anderthalb Jahren übernommen. Und ich finde, wir können echt stolz sein, wir haben richtig, richtig viel erreicht. Das ist ein bisschen mehr im Fokus der Öffentlichkeit, muss man dazu sagen.
Das ist vielleicht auch ein bisschen sichtbarer, ne? Ja, man sieht genau. Die Kilometer auf der Straße.
Genau.
Viele, viele Kilometer.
Viele, viele Kilometer, und haben Preise bekommen und sind auch Avantgarde, nicht nur für Berlin, sondern schon auch Avantgarde mit einigen Projekten für Deutschland, beziehungsweise sogar für Europa. Also die Pop-Up-Radwege sind weltweit, ja. Weltweit das, bekannt. Ja, ja, das finde ich schon beachtlich. Ja. Und das ist so, weil du sagst, was mich antreibt, ne? Das sind so Sachen. Also erstmal haben wir, ich glaube, die Analyse, also ich meine, wir Grünen müssen die Analyse nicht noch und noch mal führen. Wir wissen letztendlich, in welcher Not die Welt ist, so, ne? Und unser Planet. Und wir gucken halt immer, was kann man tun, damit sich das zum Positiven verändert. Und dann probieren wir halt auch Sachen aus. Und dann sind wir halt auch unkonventionell. Und das ist sicherlich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nochmal sehr ausgeprägt, dass wir Grüne sehr unkonventionell Politik machen. Das gilt ja für Florian Schmidt ebenfalls, der dafür auch gerne mal sehr stark kritisiert wird. Aber es ist genau der Punkt. Also wenn wir die alten Probleme mit den alten Lösungen lösen wollen, dann bleibt es einfach, ne? Sondern wir müssen halt die Probleme mit anderen Wegen, auf anderen Wegen, mit anderen Methoden halt versuchen zu lösen. Und das ist schon, was unseren Bezirk ausmacht. Das ist auch das, was mich persönlich ausmacht. Wenn ich dann erstmal vor so einer Wand stehe und die sagen, geht nicht, dann gucke ich halt, ist da ein kleines Schlupfloch, haben wir da noch eine Tür, komme ich über die Wand rüber, ne? Und bleib dann nicht stehen und sage, oh, geht nicht. So, ne? Und das ist Politik, die ich seit 15 Jahren so mache. So. Bei dem einen ist es bekannt, bei den anderen ist es nur denen bekannt, die davon profitieren. Das ist aber auch in Ordnung. So, und das treibt mich tatsächlich an, zu sehen, dass man was verändern kann. Weil ich finde nichts schlimmer als dieses, es geht nicht, oder man...
Haben wir schon immer so gemacht.
Haben wir schon immer so gemacht. Oder man versucht
das
ja auch...
Das vielleicht lieber, das ist zu experimentell.
Genau. Und dann versucht man lieber, die Probleme klein zu reden. Ne? Das kriegen wir ja gerade bei CDU, CSU, FDP und SPD so wunderbar mit. Die versuchen, die Klimakrise, die Klimakatastrophe, in der wir uns bereits befinden, klein zu reden. Ja, so.
Bisschen gegensteuern, nicht zu viel, ja, bisschen hier.
Genau. Und wir alle wissen, dass das es nicht funktioniert. Nicht.
Nee.
So, ne? Und dann musst du halt auch mal radikaler sein. Und dann musst du eben auch, und der Punkt ist, du musst es dich trauen. So, ne? Und ich habe wenig Angst. Also wenn jetzt alle schreiben, was sie ja zum Teil auch tun, ne, aber die Hermann ist voll doof, ja, dann ist es geschenkt, weil wir müssen es ja trotzdem tun. Ob die jetzt schreiben, Hermann ist doof oder nicht, getan werden muss es. Ja. So, ne? Und wenn du dann gute Leute hast, mit denen du arbeiten kannst, es ist, wie gesagt, im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg arbeiten in allen Abteilungen wunderbare Menschen, mit denen ich ganz, ganz viel und ganz toll zusammengearbeitet habe, dann bewegst du was. Dann bewegst du wirklich was. So. Genau, und dann haben wir meistens schon etwas erarbeitet, was ganz gut funktioniert und sind schon auf dem nächsten Schritt und dann kommen erst die anderen Bezirke da an und sagen, ach ja, ist ja vielleicht doch nicht verkehrt. So, ne?
Ja, dann also, gibt es weiter.
Aber, ja, genau. Wissen kann man auch teilen. Wir sind Avantgarde, wir sind Vorreiter. Wir sind aber auch so ein Seismograf für die Stadt. Wir sind ja Metropole geworden, Berlin. Ja, wir haben jetzt, wir haben sicherlich noch nicht ganz New York erreicht, so.
Aber wir sind schon fast so groß wie Island.
Ja, genau.
Als Bezirk.
Und man muss ja halt auch,
also von der Einwohnerzahl.
Ich meine, New York mäßig gar nicht nur von der Größe. Die Frage ist ja auch, will man es eigentlich
sein. Ach so, die Mieten und, ja,
oh Gott. Und der Punkt ist auch, die ganzen Verwerfungen, die wir haben, ne? Also die hohe Obdachlosigkeit, der Drogenmissbrauch, der Drogenhandel, die Vermüllung etc. Ne? Das ist sozusagen schon etwas, was ein metropolenspezifisch ist. Das hast du in Ortschaften, wo sich fast jeder kennt, weniger. Ne? Also wenn ich weiß, Monika schmeißt da also jeden Freitag ihren Dreck hin, dann kriegt Monika irgendwann mal eins auf den Dez, weil alle sagen, hey, das wollen wir nicht. So, ne? Also das heißt, wir haben hier schon die Auswüchse, die negativen, also wir haben all das Positive, aber wir haben eben auch die negativen Seiten von Metropole sein. Und wir haben halt schon ganz früh gesagt, hey Leute, passt auf, hier entwickelt sich was. Ne? Also Tourismus 2008, Dirk Behrendt war der Erste, der sozusagen eine Anwohnerinnenversammlung zum Thema Tourismus gemacht hat. Hilfe, die Touristen kommen, werde ich nicht vergessen. So, ne? Und was ist da geprügelt worden? Was sind wir geprügelt worden? So, was bin ich geprügelt worden, wenn ich zu Visit Berlin als Bürgermeisterin gesagt habe, Mensch, hört auf, unseren Bezirk so immer zu bewerben. Also, ne, Visit Berlin, ja, im Görlitzer Park, ne, da kann man alles kaufen und schön chillen. Ja, und dann wundert man sich, dass weltweit alle Touristinnen und Touristen in Görlitzer Park gehen, um sich halt ihre Joints zu kaufen. Ja, Berlin hat damit geworben, jahrzehntelang, so, ne. Oder wir auch gesagt haben, dass der Tourismus nur positiv ist, wenn noch eine Million Leute kommen und noch eine Million Leute kommen. Und ich mal gesagt habe, Leute,
ja, das müssen wir neu denken. Interessanterweise gerade in Amsterdam, die haben sich jetzt so Grenzen gegeben. So zwischen 10 und 20 Millionen werden angestrebt und 12 Millionen ist dann so, dass man sagt, okay, jetzt machen wir ein bisschen mehr Werbung. Jetzt gucken wir noch, was andere Maßnahmen braucht. Und wenn es dann Richtung 18 Millionen geht, das ist auch wieder so eine Warnung, wo man dann sagt, okay, jetzt wird es langsam viel. Jetzt müssen wir auch ein bisschen gegensteuern. Und das ist Ziel ist wirklich, dass man sich dann für ein paar Jahre im Voraus, man guckt sich dann die Daten der vergangenen Jahre an und will dann für die nächsten Jahre eben das so ein bisschen in diesem Korridor halten. Und wirklich eben mit dem Ziel, das ist, ne, die Stadt ist nicht irgendwie nur was wir jetzt sagen, das ist jetzt ein Gut und das verscherbeln wir jetzt oder so, sondern es geht wirklich auch um die Menschen, die da wohnen.
Genau. Und deswegen nachhaltiger Tourismus, ne, das habe ich ja geprägt, das Wort für Berlin. Ist dann auch in den Koalitionsvertrag reingekommen. Ich finde,
da geht auch was.
Ja, da geht noch was. Gut, da waren auch 2 Jahre Corona und so, sicherlich schwierig. Aber auch konzeptionell hat es mich jetzt nicht so sehr überzeugt, was Berlin da bisher auf den Tisch gelegt hat. Aber immerhin ging es schon mal in die richtige Richtung. Ja. So. Ne? Also von 2008 bis 2016. Das muss man sich mal überlegen. Also wir haben angefangen und dann braucht es bis 2016, bis es letztendlich im Land angekommen ist. Natürlich kann ich auch, sagen wir mal, so eine gewisse Zurückhaltung verstehen, weil natürlich der Tourismus ein großer Wirtschaftsfaktor für Berlin ist und viele Arbeitsplätze auch zur Verfügung stellt für Menschen, die gar keine oder nicht so gute Schulabschlüsse haben, keine Ausbildung haben. So, ne? Und davon haben wir ja in der Stadt durchaus einige. Und die finden dann natürlich dann auch Arbeit. So, ne? Also das ist immer so ein zweischneidiges, aber ich sage ja auch nicht, die Leute sollen überhaupt gar nicht mehr kommen, sondern das Beispiel von Amsterdam finde ich ein sehr gutes. Ich habe das auch schon mal gelesen gehabt und habe auch gedacht, ja okay, würde mich interessieren, ob Berlin sich auf so einen Weg machen würde. So. Und ich meine ja, dass Amsterdam, glaube ich, schon ein bisschen früher gequält war als
ja,
wir.
Also ne? Amsterdam ist ja auch viel kleiner als Berlin, ne?
Genau.
Auch allein räumlich schon. Mhm. Und
genau. So wie gesagt, also er ist, ne, also ja, uns Grünen wird ja immer unterstellt, dass wir immer alles so, ne, gar keine Autos mehr, gar kein Tourismus mehr. Aber darum geht's nicht.
Nee, es geht um die Balance.
Es geht um die Balance. So, genau. Und es geht auch nicht darum, nie wieder Fleisch zu essen. Alle Veganerinnen und Vegetarierinnen mögen mir jetzt verzeihen, aber ne, so. Aber es geht darum, weniger, nicht dieses Wachstum, was wir vorhin hatten, mehr, sondern es geht weniger und zwar auf ein, nicht lustlos und lustfeindlich, auch darum geht es nicht, aber wir übertreiben ja mal, ne? Das ist alles so übertrieben, ja, so. Und ich glaube, da mal wieder auf so ein angenehmes Normalmaß in vielen Dingen zu kommen, würde die Welt noch ein bisschen schneller retten.
Das denke ich auch. Okay, ja, ich glaube, wir haben einen kleinen Rundumschlag heute gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich hoffe, es hat auch beim Zuhören Spaß gemacht. Und bis bald wieder beim Stachelcast.
Macht's gut, Leute. Mir hat es übrigens auch Spaß gemacht, Johanna. Okay, ciao.
Ciao.